NDR Info. Themen des Tages.
Mit Ulrike Heckmann, guten Abend. Schluss mit ungleicher Bezahlung von Männern und Frauen für gleiche Arbeit. Heute läuft die Frist ab für die Umsetzung einer EU-Richtlinie zur Schließung dieses sogenannten Gender Pay Gap. Wir schauen drauf. Deutschland ist nicht das einzige Land, das hinterherhinkt. Im Blick auch gleich drei Richtungswahlen heute. In Armenien, dem Kosovo und in Peru. Und Alexander Zverev kämpft in Paris um seinen ersten Grand-Slam-Titel. Doch zunächst nach London. Dort finden am Abend erneut Ukraine-Gespräche statt, im sogenannten E3-Format, mit dem britischen Premier Starmer, Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzler Merz. Dabei auch der ukrainische Präsident Zelensky. Es gehe darum, neue Chancen für Verhandlungen mit Russland auszuloten, heißt es. Franziska Hoppen im ARD-Studio in London hat einen Blick drauf. Ist dieses Treffen heute eine direkte Reaktion auf den offenen Brief Zelenskys an Putin diese Woche mit der Aufforderung zu direkten Gesprächen über ein Ende des Krieges?
Ja, Putin hatte diese Einladung ja abgelehnt mit den Worten, das mache keinen Sinn. Und dafür hat er dann Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder im Kreml empfangen, den er als bevorzugten Vermittler in europäischen Friedensbemühungen genannt hat. Und aus deutschen Regierungskreisen zum Beispiel heißt es aber, dass nichts ohne die Ukraine passieren und es auch keine deutschen Sonderwege geben soll, sondern eben Teamwork mit den Europäern. Und es heißt weiter, dass sich da langsam ein Fenster für Gespräche öffne. Russland wirkt geschwächt, die Ukraine dringt mit ihren Angriffen ja auch immer weiter vor. Also die Frage ist aktuell weniger ob, sondern wie Gespräche geführt werden sollen. Da will Europa mit am Tisch sitzen und will auch wieder Schwung in die Verhandlungen bringen.
Heute Abend nun in London. Worüber soll denn da genau gesprochen werden? Was hört man bislang?
Es geht darum, die Position der Ukraine und der E3, also Frankreich, Großbritannien, Deutschland, zu koordinieren in drei Punkten. Einmal, wie kann die Ukraine weiter unterstützt werden? Vielleicht mit Militärhilfen, Finanzhilfen. Wie kann der Druck auf Russland weiter erhöht werden? Vielleicht in Form von Sanktionen. Und es soll eben ausgelotet werden, welche Chancen es für neue Verhandlungen gibt, welche Rolle Europa da einnehmen kann, wie die gemeinsame Position aussieht. Und da wird dann auch wieder diese sogenannte Koalition der Willigen eine Rolle spielen, also dieser Zusammenschluss von mehr als 30 Ländern unter Führung von Frankreich und Großbritannien, die sich ja genau mit diesen Fragen auch beschäftigen.
Was kann denn diese Dreierrunde, also Großbritannien, Frankreich, Deutschland, ausrichten? Sind ja immerhin die drei größten europäischen NATO-Mächte.
Also ich glaube, Friedensgespräche direkt im Anschluss an dieses Treffen sind eher unwahrscheinlich. Was die E3 realistisch erreichen können, ist dafür zu sorgen, dass die Ukraine erstmal militärisch durch 2026 kommt. Sie können den wirtschaftlichen Druck auf Russland weiter erhöhen und eben diese gemeinsame Position entwickeln, damit man bereit ist, wenn es dann zu Gesprächen kommt. Und ein Punkt vielleicht auch noch, je mehr sie die Koalition der Willigen ausbauen, desto mehr sendet das ein Signal an die USA, die sich ja beschwert hatten, dass die EU nicht genug auf eigenen Beinen stehen kann, desto mehr ist das ein Signal, dass Europa bereit ist, Führung zu übernehmen. Und so kann die transatlantische Partnerschaft eben auch gestärkt werden.
Diese sogenannten E3-Treffen, die sind ja eine Initiative von Starmer. Doch der britische Premier ist innenpolitisch gerade ziemlich angeschlagen. Schwächt das auch dieses Gesprächsformat?
Also das stimmt. Durch die Wahlniederlage jetzt bei den Kommunal- und Regionalwahlen stellen sich schon mal die Wettstreiter in der Partei auf. Da können sich Frankreich und Großbritannien natürlich auch fragen, wie glaubwürdig Zusagen von Starmer sind, ob ein Nachfolger da vielleicht andere Prioritäten setzen würde. Und andererseits ist er ja aber noch nicht offiziell angefochten worden als Partei- und Regierungschef. Und er hat sehr deutlich gemacht, dass er auch nicht ohne weiteres von seinem Posten abrücken wird. Also es kann die Dynamik vielleicht ein bisschen bremsen, aber ich glaube, alle drei Länder sehen an dieser Stelle die Notwendigkeit, zusammenzuarbeiten.
Wenn es neue Friedensverhandlungen mit Russland geben sollte, dann wollen ja die Europäer unbedingt mit am Tisch sitzen, aber noch ist gar nicht klar, wer da für die Europäer sprechen könnte. Geht es in London auch darum?
Ganz genau. Und da sieht man eben dieses E3-Format, also die drei größten europäischen Militärmächte, die drei wichtigsten Volkswirtschaften als das effektivste Format, das auch von den anderen Europäern als legitim wahrgenommen wird. Das sind auch für die Ukrainer die wichtigsten Gesprächspartner, um diese Frage zu klären.
Aus dem ARD-Studio in London, Franziska Hoppen. Der Kreml wird nicht nur diese Gespräche der Europäer in London im Blick haben, sondern auch die Parlamentswahl heute in Armenien. Das Land ist historisch eng mit Russland verbunden, aber Premierminister Pashinyan hat sich in letzter Zeit mehr und mehr der EU angenähert. Die ehemalige Schutzmacht Russland reagierte daraufhin mit Drohungen. Der Ausgang dieser Wahl wird darüber entscheiden, ob Reformtempo und Demokratisierung in Armenien zunehmen oder alte pro-russische Seilschaften ans Ruder kommen. Björn Blaschke.
Um 20 Uhr Ortszeit, also um 18 Uhr in Deutschland, haben die Wahllokale in Armenien geschlossen. Auch der Vorsitzende der Partei Starkes Armenien, Tsamvel Karapetyan, hat seine Stimme abgegeben, obwohl er grundsätzlich unter Hausarrest steht. Gegen Karapetyan ist eine Klage anhängig, der Vorwurf, er habe einen Staatsstreich geplant. Das weist der armenisch-russische Oligarch zurück, als politisch motiviert. Sowie auch die Verhaftungen an diesem Wochenende. Mehrere Politiker aus Karapetyans Partei wurden festgenommen wegen angeblichen Stimmenkaufs. Dazu äußerte sich der Milliardär, der sein Vermögen mit Gas- und Immobiliengeschäften in Russland gemacht haben soll, im Wahllokal unter dem Applaus seiner Anhängerschaft. Heute Morgen wurden weiterhin Verhaftungen vorgenommen, der Druck wurde fortgesetzt. Aber ich denke, dass es keine Auswirkungen auf die Gedanken des armenischen Volkes haben wird. Das armenische Volk wird die richtige Wahl treffen und Armenien wird endlich die rechtmäßige Regierung haben. Karapetyans Partei ist der stärkste Gegner von Regierungschef Nikol Paschinyan. Immer wieder wirft Karapetyan ihm vor, einen Krieg mit Russland provozieren zu wollen. Gleichzeitig setzt Karapetyan sich für den Fortbestand guter wirtschaftlicher und politischer Verbindungen zu Russland ein. Das politische Moskau sieht seinerseits Armenien als Teil seines Wirtschafts- und Militärblocks. Und doch hat Kremlchef Wladimir Putin jüngst Handelssanktionen gegen Armenien erlassen. Einfuhrstopps für Blumen, manche Obst- und Gemüsesorten. Offizieller Grund: Hygieneprobleme. In Wirklichkeit ist es wohl eine Strafaktion, zumal Putin Armenien indirekt, aber unmissverständlich mit Krieg drohte. Prinzipiell blickt Regierungschef Paschinyan Richtung Brüssel und erklärte dann noch Anfang Mai, er strebe langfristig für Armenien einen EU-Beitritt an. Nach seiner Stimmabgabe bei der Parlamentswahl gab Paschinyan eine Stellungnahme ab. Wir werden Armenien reformieren und versuchen, es an die Standards der Europäischen Union anzupassen. Das ist unser erstes strategisches Ziel. Danach werden wir weitersehen. Wenngleich Brüssel Armenien Wirtschaftshilfen in Aussicht gestellt hat, weiß Paschinyan, dass der Weg in die EU steinig ist. Reformen sind nötig, im Bereich Rechtsstaatlichkeit beispielsweise. Dazu kommt, dass es nicht leicht wird, sich aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit von Russland zu befreien. So erhält Armenien Vorzugspreise bei Öl- und Gaslieferungen. Deshalb wohl, und weil er noch Stimmen aus der Wählerschaft der Oppositionsparteien auf seine Seite ziehen wollte, deutete Paschinyan am Wahltag erneut einen Spagat an. Der eine Fuß geht in Richtung EU, während der andere noch in Russland steht. Wir verfolgen eine ausgewogene Außenpolitik, die auf Ausgleich bedacht ist. Und wir werden an diesem Kurs festhalten. Ob Paschinyans Spagatpolitik aufgeht und er bei der jetzt zu Ende gegangenen Parlamentswahl das Mandat für eine weitere Amtszeit erhalten hat, wird sich zeigen. Die Stimmauszählung hat begonnen. Präzise Hochrechnungen werden im Laufe der Nacht erwartet.
Im Kosovo haben die Wahllokale noch bis 19 Uhr geöffnet. Das Land ist von einer politischen Blockade geprägt, weswegen die Menschen hier erneut aufgerufen waren, ein neues Parlament zu wählen. Dabei liegt der letzte Urnengang gerade ein halbes Jahr zurück.
Die Anhänger von Premierminister Albin Kurti beim Wahlkampfabschluss sind siegessicher. Die Umfragen sagen voraus, dass der 51-Jährige von der linken Partei Vet Vendosje die Wahlen gewinnt. Das will auch Albin aus Pristina. Ich liebe ihn. Er ist so ein Demokrat, macht einen guten Job und ist gut für Kosovo. Das Land hat viele Probleme und er ist der Beste, den wir dafür haben. Albin Kurti hat die letzten drei Parlamentswahlen gewonnen, aber das waren Siege bei Neuwahlen, zuletzt im Dezember. Und nun wählt das Land schon wieder ein neues Parlament, zum dritten Mal in anderthalb Jahren. Albin Kurti sagt dazu: Lasst uns einen neuen Sieg holen, einen noch größeren, einen Rekord für unsere Bewegung. Bei der letzten Wahl holte Albin Kurti 51% der Stimmen. Aber wer 51% der Stimmen holt, regiert im Kosovo nicht automatisch mit absoluter Mehrheit. 20 der insgesamt 120 Sitze im Parlament sind fest für ethnische Minderheiten reserviert. Darum bedeuten 51% der Stimmen nicht automatisch 51% der Sitze im Parlament. Albin Kurti hat deshalb mit Vertretern der Minderheiten zusammenregiert. Die wichtigste Frage bei dieser Wahl ist also, wie viel Macht Albin Kurti bekommt. Beim Wahlkampffinale der PDK wollen viele, dass Albin Kurti sein Ziel deutlich verpasst. Die PDK ist liberal-konservativ und die größte Oppositionspartei. Sie hofft auf deutlich weniger Stimmen für Albin Kurti. Das würde ihn zu einer Koalition zwingen mit Partnern, die deutlich stärker sind als die Parteien der ethnischen Minderheiten. Die PDK hat Signale gesendet, dass sie mit Kurti koalieren würde, wenn sie, anders als bei den letzten Wahlen, von ihm ein entsprechendes Angebot bekäme. Atan Berami gehört zur PDK und war, bis die Neuwahl ausgerufen wurde, Abgeordneter im Parlament. Er hat in Trier gelebt und sagt mit Blick auf die Verfassung im Kosovo:
Die Hauptsäule dieser Verfassung ist Dialog und Kompromiss. Leider kennt Herr Kurti keinen Dialog und keinen Kompromiss um eine Koalition, um den Präsidenten zu wählen, aber Herr Kurti wollte Dominierung.
Das spielt vor allem auf die gescheiterte Wahl des Präsidenten an. Denn die Verfassung sieht vor, dass die stärkste Fraktion im Parlament dafür den Kandidaten vorschlagen darf. Der oder die Präsidentin hat zwar nur eine repräsentative Rolle, die Opposition wollte bei den Vorschlägen aber trotzdem mit einbezogen werden. Albin Kurti hat seine Vorschläge allerdings ohne Absprachen gemacht. Darum hat ihn die Opposition durchfallen lassen. Denn wenn über den Vorschlag abgestimmt und gewählt wird, müssen mindestens 2/3 aller Parlamentarier anwesend sein. Das bedeutet, wenn die Opposition nicht erscheint, kann sie die Wahl ungültig machen. Und das ist bis zum Ende immer wieder passiert. Die Verfassung sieht dann Neuwahlen vor. Die gibt es nun. Das nervt viele Menschen. Einer davon ist Emir aus dem Norden des Landes. Er will die PDK wählen.
I hope that there will be no election in the next 4 years.
Ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren keine Wahlen gibt. Wir sind müde davon. Wir müssen einen Präsidenten wählen. Die Partei mit den meisten Stimmen muss mit den anderen zusammenarbeiten. Wir müssen vorankommen und zusammenarbeiten. Das ist Demokratie. Fachleute sagen allerdings, wenn das Ergebnis diesmal ähnlich ist wie das im Dezember, dann ist nicht ausgeschlossen, dass im Kosovo noch in diesem Jahr erneut gewählt wird.
Aus Pristina David Freches. Auch die Menschen in Peru sind von den vielen Regierungswechseln in ihrem Land und der politisch instabilen Lage müde geworden. Sie sind heute zur Stichwahl aufgerufen. Die Präsidentschaftswahl, um die es geht, ist die 9. innerhalb von 10 Jahren. Anne Herberg schildert, worum es bei der Entscheidung geht.
Es wird erneut eine Stichwahl zwischen zwei Extremen, Rechtspopulistin gegen Linkspopulist. Und da zeichnet sich ein sehr enges Rennen ab. Zur Wahl stehen ja Keiko Fujimori. Sie tritt bereits zum 4. Mal an. Sie ist die Tochter von Alberto Fujimori, der Peru in den 1990er Jahren diktatorisch regiert hat. Und dieses Erbe ist zweischneidig, denn es bringt ihr zum einen eine treue Anhängerschaft, zum anderen gibt es in Peru auch einen starken Anti-Fujimorismo. Und ihr gegenüber steht der linke Roberto Sanchez von der Partei Gemeinsam für Peru. Er war Minister unter dem inzwischen inhaftierten Ex-Präsidenten Pedro Castillo, der als Stimme der Landbevölkerung und der Indigenen galt. Und Sanchez schafft es sehr geschickt, sich ähnlich zu positionieren. Also Stimme des einfachen Volkes. Er trägt zum Beispiel nun auch so einen typisch breitkrempligen Sombrero, den Castillo immer aufhatte. Und laut Umfragen liegt Fujimori derzeit leicht vorn mit rund 38% und Roberto Sanchez folgt mit 35%. Allerdings sagten noch kurz vor dem Urnengang 27%, also fast ein Drittel der Wählerinnen und Wähler Perus, dass sie noch unentschlossen sind. Für viele, und das habe ich bei meinem kürzlichen Besuch in Peru immer wieder gehört, ist das erneut eine Wahl für das kleinere Übel. Es gibt eigentlich sehr, sehr viele Themen, bei denen die Menschen hoffen, dass sich die Politik endlich darum kümmert. Vor allem die zunehmende Unsicherheit im Land. Entführung und Schutzgelderpressung haben stark zugenommen. Kriminelle Banden erpressen Busfahrer, Ladenbesitzer, Straßenverkäufer. Man muss dazu sagen, rund 70% der Peruaner arbeiten informell, also in der Schattenwirtschaft, ohne Genehmigung, ohne Versicherung, ohne Steuern zu zahlen. Und das macht diese Menschen gegenüber solchen Banden natürlich auch sehr ausgeliefert. Also hier wünschen sich die Leute mehr Schutz, aber auch eine bessere Absicherung, denn der Staat ist in Peru in vielen Sektoren, aber auch in vielen Landesteilen einfach gar nicht präsent. Und das kommt dann wieder den illegalen Gruppen zugute. Ein zweites Thema ist die Korruption. Viele peruanische Präsidenten mussten abtreten oder wurden des Amtes enthoben wegen Korruption und Geldwäsche. Und wer auch immer jetzt gewinnt, der wird der 10. Präsident oder die 10. Präsidentin sein in 10 Jahren. Also da sieht man mal, die Instabilität ist einfach enorm in Perus Politik. Und deswegen gibt es auch eine ganz große Politikverdrossenheit in dem Land. Viele Menschen haben einfach genug von den ständigen Krisen und wünschen sich ein stabileres Land.
Anne Herberg berichtete, Frauen und Männer sollen für die gleiche Arbeit auch gleich bezahlt werden. Diese Forderung gibt es in der EU seit fast 70 Jahren, damals aufgestellt noch von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, also dem Vorgänger der EU. Doch es gibt noch immer eine Lohnlücke zwischen Frauen und Männern, einen sogenannten Gender Pay Gap. In Deutschland sind es rund 6% und dabei ist schon rausgerechnet, dass Frauen öfter in Teilzeit und in schlechter bezahlten Berufen arbeiten, sonst wäre es noch höher. Mit einer Richtlinie will die EU die Mitgliedstaaten verpflichten, diese Lohnlücke zu schließen. Die Frist für die Umsetzung in nationales Recht läuft heute ab, doch auch Deutschland hinkt hinterher. Sarah Lopez erzählt mehr.
Für mehr Fairness auf dem Gehaltszettel hat die EU vor 3 Jahren die sogenannte Entgelttransparenzrichtlinie beschlossen. Komplizierter Name, einfaches Konzept, sagt Maria Neuchel von der SPD. Die EU-Parlamentarierin ist Mitglied im Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter.
Das Entgelttransparenzgesetz ist wie ein Hustensaft. Denn momentan ist das System nicht okay. Wenn irgendwann das System okay ist, vielleicht brauchen wir das Gesetz irgendwann nicht mehr. Momentan ist es ein Hustensaft für eine Gesellschaft, die ungleich bezahlt.
Die Richtlinie setzt bei den Unternehmen an. Wenn die mindestens 100 Mitarbeiter haben, müssen sie die Durchschnittsgehälter für Frauen und für Männer bei vergleichbaren Jobs offenlegen. Und auch die Kriterien, anhand derer das Gehalt berechnet wurde. Die Differenz zwischen den Gehältern darf bei maximal 5% liegen. Sonst müssen Unternehmen Gehälter angleichen und Betroffene haben Anspruch auf Schadenersatz. Und wenn eine Stelle ausgeschrieben wird, dann muss das Gehalt spätestens im Bewerbungsgespräch kommuniziert werden. Die europäische Statistikbehörde Eurostat sammelt Daten zum unbereinigten Gender Pay Gap in der EU, also zur generellen Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. Dieser Gender Pay Gap liegt im Durchschnitt bei etwa 11% in der Europäischen Union. In Deutschland noch darüber und Estland ist Spitzenreiter, da sind es fast 19%. Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie dürfte Einfluss auf diese Zahlen haben. Das sei richtig, sagt Christoph Wiedenroth, Referent für europäische Angelegenheiten beim Mittelstandsverband BVMW.
Es ist wichtig, den Gender Pay Gap in Deutschland auch erfolgreich aufzulösen. Wir müssen aber auch mit einem Auge weiterhin auf die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen schauen. Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie fällt in einen Zeitraum, bei dem viele Unternehmen eigentlich mit dem Rücken an der Wand stehen. Und sie haben die erhebliche Sorge, dass die Richtlinie in der Umsetzung in den Betrieben zu einem erheblichen bürokratischen Mehraufwand führen wird.
Die Unternehmen bräuchten Planungssicherheit. In vielen Ländern ist die aber nicht gegeben, weil es trotz Frist zum 7. Juni weiter keine Gesetzentwürfe gibt, um die EU-Richtlinie in nationales Recht zu überführen. Das ist auch in Deutschland der Fall. Kritik daran gibt's vom Deutschen Frauenrat und der stellvertretenden Vorsitzenden Anja Voisthoff.
Man hat schon den Eindruck, dass es da eine sehr zögerliche Haltung bei der Umsetzung gibt, in dem Gedanken, vielleicht passiert auf EU-Ebene noch was mit der Richtlinie. Oder man kann sich anderen Ländern anschließen, die eher nicht so sportlich in der Umsetzung sind. Also aus meiner Sicht ist es wichtig zu betonen, dass Deutschland einen der größten Gender Pay Gaps in der EU hat und wir gleichzeitig die größte Volkswirtschaft in der EU sind. Und da haben wir auch die Pflicht, mit gutem Beispiel voranzugehen, wenn es Vorgaben aus der Europäischen Union gibt, an denen wir ja nun auch im Vorfeld beteiligt waren.
Auf Anfrage heißt es vom zuständigen Bundesministerium, es gebe das Ziel, die EU-Richtlinie auf das Notwendige beschränkt und möglichst bürokratiearm umzusetzen. Vor dem Hintergrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage plane man, dass Teile der Richtlinie im Juni 2028 fällig werden. Theoretisch könnte die Europäische Union ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleiten. Mit Blick auf die Zahl der Länder, die die Richtlinie aber auch noch nicht umgesetzt haben, scheint das eher unwahrscheinlich.
Madrid war heute verkehrstechnisch lahmgelegt. Schon kurz nach Sonnenaufgang zogen Menschen zum zentralen Cibeles-Platz, um den Papst an seinem zweiten Besuchstag in Spanien zu erleben, bei der traditionellen Fronleichnamsmesse. Es ist der erste Papstbesuch seit vielen Jahren im gar nicht mehr so katholischen Spanien.
Mehr als 1 Million Menschen ist zur Plaza de Cibeles in Madrid gekommen, um den Papst zu sehen und mit ihm die Messe zu feiern. Papst Leo XIV. Spricht in seiner Predigt dann die große Fronleichnamsprozession an, die nach der Messe folgt. In Spanien wird Fronleichnam am Sonntag gefeiert, nicht am Donnerstag wie in Deutschland. Der Christus, der in der Monstranz, also dem Gefäß mit dem Leib Christi, durch die Straßen ziehe, der sei derselbe, der sich mit den Armen, den Niedergeschlagenen, den Einsamen und den Hilflosen identifiziere, sagt Leo. Und fügt hinzu, es sei kein Zufall, dass in Spanien die Kirche seit Jahren das Fronleichnamsfest mit dem Tag der Nächstenliebe verbinde. Es gehe darum, dass wir uns selbst aus dem Egoismus, der Gleichgültigkeit und einem bequemen, privaten Glauben herausführen lassen, um unsere Sichtweise zu ändern und die Gegenwart Gottes anzunehmen, die uns verwandle und zu Baumeistern einer neuen Welt mache. Und dann gibt er dem Spanien von heute und dem von morgen noch einen päpstlichen Rat. Die Religiosität, die dieses Land seit Jahrhunderten belebe, solle kein Museum der Vergangenheit sein, das man besucht, sagt der Papst, sondern eine Schule des Glaubens und fordert dazu auf, nicht vor den Herausforderungen der Gesellschaft zu fliehen, sondern sich ganz persönlich fürs Gemeinwohl einzusetzen.
Aus Madrid Lisa Weiß und damit zum Sport. Tennisprofi Alexander Zverev möchte sich heute seinen Lebenstraum erfüllen. Der Hamburger könnte seinen ersten Grand-Slam-Titel feiern, Moritz Kühn.
Und zwar bei den French Open in Paris. Zverev wäre der erste deutsche Tennisspieler seit Boris Becker 1996, der einen Grand Slam gewinnt. Und der erste deutsche Tennisspieler seit 89 Jahren, der sich den Titel bei den French Open schnappt. Gegner heute im Finale von Paris ist der Italiener Coboli. Das Match läuft seit rund 3,5 Stunden. Ist im 4. Satz. Zverev hat 2 Sätze gewonnen, Coboli 1 und jetzt eben der Tiebreak im 4. Satz. Es ist unfassbar dramatisch. Zverev liegt in diesem Tiebreak mit 3-4 zurück. Wir schauen aber erstmal, bevor wir gleich live raufgehen, zur Formel 1. Denn der Gesamtführende der WM, Kimi Antonelli, hat das Rennen in Monaco gewonnen. Achim Scheu.
Nach 68 von 78 Runden die Rennunterbrechung. Der Asphalt kurz nach der Start-Zielgeraden hatte sich gelöst. Nach etwas mehr als 30 Minuten Pause ging es dann weiter. Der Restart ging wieder an Kimi Antonelli im Mercedes, der auch vor der Unterbrechung das Rennen offensichtlich locker von der Pole Position weg dominiert hatte und schlussendlich im 6. Saisonrennen sich den 5. Sieg holte. Neben ihm bei der Champagnerdusche auf dem Podium Ferrari-Pilot Lewis Hamilton als Zweitplatzierter. Ausgeschieden hingegen Max Verstappen direkt beim Start, Weltmeister Lando Norris und auch Lokalmatador Charles Leclerc. Der einzige Deutsche im Fahrerfeld, Nico Hülkenberg im Audi, wurde 14. in diesem am Ende recht chaotischen Rennen in Monaco.
Und damit ab zur Ironman-EM in Hamburg. Da kam Triathletin Laura Philipp hinter der Norwegerin Lofset als 2. ins Ziel. Am Ende fehlte der Deutschen nach einer tollen Aufholjagd im abschließenden Marathon nur eine gute Minute zum Sieg.
Wenn man dann so nah rankommt und einem irgendwie so die Meter ausgehen, dann wünscht man sich dann doch mal einen verlängerten Marathon. Aber ja, ich meine, sie hat ein unglaublich starkes Rennen gemacht, verdient gewonnen und ja, ist einfach gerade, würde ich sagen, die stärkste Athletin auf der Ironman-Distanz.
Und mehr zur Ironman-EM und eines möglichen Sabotageakts im Bereich Kirchwerder gibt es bei uns im Netz unter ndr.de/sport. Ja, die besten Leichtathleten der Welt sind gerade in Stockholm beim Diamond League Meeting. Es ist die 5. von insgesamt 15 Stationen in dieser Saison. Irina Gneb hat für uns alles live im Blick. Irina, was war denn das Highlight heute?
Ja, das hätte der nächste Weltrekord für Stabhochspringer Amon Duplantis in seiner schwedischen Heimat sein sollen. Das aber hat nicht geklappt. Nach zuvor 40 Siegen in Serie wurde er nur 2. hinter dem Australier Curtis Marshall. Aus deutscher Sicht gab es Licht und Schatten. Zufrieden kann Hindernisläuferin Lea Meyer sein. Die Norddeutsche wurde 5. und hakte die EM-Norm ab. Weitspringerin Malakami Hambo blieb hinter ihrer Saisonbestleistung zurück. Die zweimalige Weltmeisterin wurde 6. Und auch Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemesi Mabri ist noch auf der Suche nach der Form. Sie belegte den 5. Rang.
Das war Irina Gneb vom Diamond League Meeting in Stockholm.
So, wir schauen zur Handball-Bundesliga, denn da ist die Saison heute zu Ende gegangen. Der THW Kiel hat gegen Lemgo verloren und kann nur noch mit einer Wildcard in der kommenden Saison in der European League dabei sein. In der European League dabei ist die SG Flensburg-Handewitt, die zum Saisonabschluss beim Vizemeister Füchse Berlin verloren hat. Hannover-Burgdorf hat die Saison mit einem Unentschieden gegen Melsungen im Tabellenmittelfeld beendet und in der Tabelle knapp vor den Niedersachsen der HSV Hamburg, der in Eisenach gewonnen hat. Abgestiegen sind Minden und Leipzig. So, und beim Tennis, beim French Open Finale in Paris spielt immer noch der Hamburger Alexander Zverev gegen den Italiener Cobolli. Es ist ein dramatisches Endspiel. Zverev hatte den ersten Satz mit 6:1 gewonnen, den zweiten mit 4:6 verloren, den dritten dann wieder mit 6:4 gewonnen. Jetzt läuft der vierte Satz und der Tiebreak. Und es ist tatsächlich passiert. Cobolli hat ausgeglichen. Es geht also in einen entscheidenden fünften Satz. Guido Ringel.
Flavio Cobolli außer Rand und Band. Bei eigenem Aufschlag hätte er den Satz zumachen können. Ein relativ leichter Volley. Verschlagen. Der landet in den Blumen. Und dann bei Aufschlag Zverev war er da. Mit einem irrsinnigen Vorhandball aus der Bedrängnis geschlagen. Alles reingelegt. Die ganze Kraft. Das ganze Risiko. Und dabei alles gewonnen. Flavio Cobolli hat sich diesen vierten Satz im Tiebreak geholt. Und das gegen einen sonst so starken Tiebreak-Spieler, Alexander Zverev. 2:2 nachsetzen. Der fünfte Durchgang muss im Finale von Paris entscheiden.
Tja, Dramatik pur. Ulrike, bitte übernehmen.
Ja, das war's vom Sport und das waren die Themen des Tages hier auf NDR Info. Heute mit Moritz Kühn und Ulrike Heckmann.